Ja, meine Damen und Herren, ich darf mit Ihnen zusammen jetzt willkommen heißen Herrn Professor Dr. Götz Neuneck, der im Folgenden uns erhellen wird mit dem Thema Cyberwar. Was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Chiffre? Herr Professor Neuneck ist seit 1989 am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, ist dort stellvertretender wissenschaftlicher Direktor und Leiter der interdisziplinären Forschungsgruppe Abrüstung, Rüstungskontrolle und Risikotechnologien, kurz genannt IFA 2. Er ist von Hause aus Physiker und Mathematiker und Mitglied des Vorstandsrates der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dort Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Physik und Abrüstung oder Arbeitsgruppe Physik und Abrüstung. Er ist darüber hinaus PugWash-Beauftragter des Verbandes Deutscher Wissenschaftler und Mitglied des Council der PugWash Conferences on Science and World Affairs. Seine aktuellen Projekte, ohne jetzt einen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, sind Weltraumbewaffnung und präventive Rüstungskontrolle, nukleare Weiterverbreitung und Nuklearterrorismus und Revolution in Military Affairs. Und ich würde, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, unser Thema im weitesten Sinne in diese letzte Kategorie verorten. Über die Funktion des stellvertretenden Direktors hinaus ist Herr Professor Neuneck Leiter und Lehrender des MPS-Studienganges am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. MPS ist der Master of Peace and Security, Entschuldigung, selber gemacht und schon vergessen, am IFSH. Und ich hatte die Möglichkeit, ihn in dieser Funktion kennenzulernen in den Jahren 2007 und 2008 und habe bei ihm die naturwissenschaftliche Friedensforschung gehört und weiß daher, dass er ein großes Talent dafür hat, technikwissenschaftliche Sachverhalte auch an Technikleien wie uns gut weitervermitteln zu können. Bevor ich das Wort übergebe, erlauben Sie mir noch kurz eine Bemerkung zur besonderen friedensethischen Relevanz des Themas, was wir heute haben. Also es ist von verschiedenen Seiten die Frage an mich herangetragen, was denn dieses Thema jetzt genau mit unserer Konferenz hier zu tun hat. Denn Sie werden es im Grundlagenpapier dieser Konferenz, Terrorismus als ethische Herausforderung der Deutschen Bischofskonferenz, so mit keinem Wort erwähnt finden. Aber doch ist es so, dass die Bezeichnung Cyberwar eine Analogie zum Begriff des richtigen Krieges in Anführungsstrichen schafft. Und es ist im Folgenden durch uns in der Diskussion zu klären, inwieweit diese Analogie Bestand hat und wo eben nicht. Denn der Krieg, der sich im Netz abspielt, bei dem fällt kein Schuss, da fährt kein Panzer, da wird keine Grenze übertreten und keine staatliche Souveränität, jedenfalls nicht sichtbar, verletzt. Und wir müssen in der Diskussion klären, ob Cyberangriffe deshalb überhaupt die Kriterien eines kriegerischen Angriffes erfüllen und vielleicht ein Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta auslösen oder ob sie vielleicht aufgrund ihrer vordergründig nicht gewaltartigen Natur vielleicht sogar eine friedliche Maßnahme sind. Wir müssen klären, ob Cyberangriffe überhaupt irgendwie gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen können und wenn ja, wie sie das tun. Und wir müssen klären, ob dann das humanitäre Völkerrecht, wie es in seiner jetzigen Form besteht, überhaupt greift oder ob wir es vielleicht sogar erweitern und umschreiben müssen aufgrund dieser neuen Bedrohung. Die Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, kann und will Herr Professor Neuneck uns in seinem Vortrag vielleicht überhaupt nicht beantworten, aber bevor wir an diese Fragen selber rangehen in unserer Diskussion, müssen wir uns erstmal die technischen Grundlagen anschauen und klären, über was wir überhaupt reden, bevor wir dann in einem zweiten Schritt diese Fragen für uns ethisch klären können. Damit möchte ich gerne das Wort an Sie übergeben und ich freue mich auf den spannenden Vortrag. Ja.
Vielen Dank, das schiebt mal auf. Vielen Dank, Herr Schilling. Ich bin sehr erfreut, mal wieder hier zu sein. Es gibt ja eine lange Zusammenarbeit mit dem Institut hier, auch mit CEBIS, soweit ich das weiß, von anderen Kollegen Bundeswehr. Ist ja auch ein bisschen ein Schwerpunkt bei uns im Institut, aber unter sicherheitspolitischen und friedenspolitischen Gesichtspunkten, also unter politischen Gesichtspunkten. Und so gesehen bin ich natürlich auch an dem Institut in früher in Blankenese, jetzt in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs ein Exot und bin immer in der Rolle zu erklären, was hat Technologie mit Politik zu tun, Sicherheitspolitik und umgekehrt. Das ist sozusagen die große Herausforderung. Ich freue mich auch, zwei MPS-Studenten wiederzusehen und es ist ja auch einige von ITHF-Dozenten dort. Ich denke, das ist sehr wichtig, das ist ein sehr erfolgreiches Programm und wir bemühen uns, immer weiterzumachen, obwohl das nicht ganz einfach ist, weil die Universität so einen kleinen Masterstudiengang, bei dem pro Jahr maximal 25 Studierende studieren können, zu verschiedenen Modulen, also bestimmten Schwerpunktgebieten, sozusagen nicht so furchtbar unterstützt und wir sehr viel Anstrengung machen müssen, angefangen vom Lehren bis hin zu den Finanzierungen, Stipendien. Es sind da auch Studenten dabei, die aus dem Ausland kommen. Wir müssen die alle handverlesen aussuchen. Wir haben immer so 100 Kandidaten und suchen davon 25 aus. Das nur so ein bisschen in Bezug auf die Eigenwerbung, weil Sie ja sozusagen auch Vermittler sind von Friedenspolitik und das ist vielleicht ganz gut, immer wieder auf diesen Verbund hinzuweisen, an den auch das ITHF beteiligt ist und der immer wieder diese titanische Anstrengung jedes Jahr macht. Also wenn Sie gute, intelligente, engagierte Studenten finden, können Sie gerne auf uns aufmerksam machen. Und ich bin sicher, Herr Bistermüller, Frau Bock und auch die Studenten selbst können Ihnen mehr dazu sagen. Deswegen brauche ich das jetzt nicht zu tun. Cyberwar, was verbirgt sich hinter dieser Chiffre? Ist so ein bisschen das vorgegebene Thema. Schilling hat auch im Grunde genommen die entscheidenden Fragen gestellt in Bezug auf die juristische Einordnung. Aber die zentrale Frage ist, ist der Cyberwar tatsächlich in Zukunft eine ernstzunehmende und schwerwiegende Bedrohung? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich werde auf einige Beispiele kommen, in denen man sozusagen die ersten Anzeichen finden kann. Und man kann jetzt argumentieren, das ist ein Weckersignal, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die sehr gefährlich werden kann. Oder es ist auch ein bisschen ein Hype, der jetzt, weil die Menschen halt eben sowieso alle abhängig sind, oder stärker abhängig sind vom Internet, sozusagen auch geschürt wird, von wem auch immer. Die Wahrheit liegt in der Mitte und sie liegt in der Zukunft. Und ich versuche Ihnen ein bisschen ein Bild davon zu geben. Die Schritte, die ich gehen wollte, waren etwas ein bisschen zu erzählen über das, was man Cybersphäre nennt. In erster Linie ist das für den normalen Nutzer das Internet. Das Problem ist, das ist nicht alles. Zweitens, was sind Cyberangriffe? Was kann man sich darunter vorstellen? Das dritte ist, was sind Reaktionen und Strategien? Wenn es eine Bedrohung ist, dann muss man ja auch was dagegen tun. Gegen Bedrohungen kann man eigentlich im Prinzip sehr viel tun. Das beginnt mit der Prävention, mit einer guten Politik, mit internationaler Kooperation. Geht natürlich auch über die Instrumente, die Einzelstaaten haben, inklusive Krieg. Das ist ja immer eine Legitimation für Bedrohungen. Also Iran, gibt es die Debatte, die iranischen Anlagen präventiv auszuschalten. Mit 1,6 Billionen Rüstungsmilitärausgaben gibt es genügend Instrumente, in den insbesondere westlichen Staaten, um etwas, so etwas zu tun. Aber dann gibt es natürlich auch normalen Schutz, Sicherheitsvorsorge, Frühwarnung, Detektion, auch die Geheimdienste spielen dabei eine Rolle. Also das ist ja sozusagen das ganze Spektrum, die ganze Toolbox von Friedens- und von Sicherheitspolitik. Und letztlich ist natürlich das, was wir verstärkt machen im Institut oder was Sie machen, eine vernünftige Friedenspolitik, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Aber das Militär denkt natürlich auch immer darüber nach, was passiert denn, wenn es tatsächlich wirklich passiert. Also die Sicherheitsvorsorge ist ja nun auch, wie pazifistisch man auch immer ist, aber eben auch eine zentrale Aufgabe des Staates. Ich habe keine Probleme, wenn Sie sich melden und wenn Sie nachfragen, denn die Zeit ist so groß, wenn ich nur rede, ist es für Sie langweilig. Und ich bin nicht sicher, ob ich alle Ihre Fragen beantworten kann, aber schießen Sie los.
Wenn ich Ihre Linie lese, würde ich es gerne für mich vorher verstehen können. Ja. Sie sprechen vom Cyberwar. Man kann das Ganze vielleicht ja auch unter dem Begriff Computerkriminalität einsortieren. Ja. Wenn Sie mir da vielleicht helfen, dass ich vorher da Klarheit finde.
Wir kommen drauf. Ich kann ja nicht meine ganzen Folien vorwegnehmen. Das ist ja, wir kommen drauf zu sprechen. Also, aber Ihr Hinweis ist natürlich sehr wichtig. Cyberwar ist sozusagen der extremste Begriff von potenziellen Möglichkeiten, für Katastrophen zu sorgen. Also eine gezielte, kommt aber auch noch eine Definition, eine gezielte, gezielter Angriff auf einen Staat oder ein Staatsgebiet oder eine Allianz oder eben auch einen Teilaspekt wie die Industrie oder so, intentional von jemandem eingeleitet, der das eben ganz genau möchte. In der Tat, die meisten, wie gesagt, wir nehmen das jetzt vorweg, was auf spätere Folien kommt, das ist immer gefährlich für den Vortragenden, aber es gibt natürlich, man muss natürlich unterscheiden, Cyberkriminalität, Cybersabotage, Cyberspionage, also es gibt ein ganzes Spektrum unter diesem Label. Und ich würde sagen, Cyberwar gibt es bis heute nicht. Also auch im völkerrechtlichen Sinne, Artikel 2, 4, bewaffneten Angriff hat es bisher nicht gegeben. Wir kommen natürlich später darauf, was ist natürlich Bewaffnung und was ist ein Angriff. Und nur das würde natürlich dann Artikel 51 UN-Charta auch die entsprechenden Maßnahmen in Gang setzen. Aber wir wissen ja nun auch, dass wir in der Vergangenheit einige Konflikte hatten, in denen die Staaten darauf berufen haben, der UN-Sicherheitsrat das nicht festgestellt hat. Und es wird immer umstritten bleiben, siehe Syrien, UN-Sicherheitsrat, politisches Gremium, was sie machen. Und wenn es natürlich zu einem Angriff kommen könnte, wir wissen das bis heute nicht, ich kann Ihnen das auch nicht sagen, aber dann würde das natürlich auch Gegenstand werden von Konsultationen, wenn wir Glück haben, im UN-Sicherheitsrat. Also die NATO arbeitet im Augenblick an diesen Fragen, die EU arbeitet an diesen Fragen, die OSZE arbeitet an diese Fragen, also alle sicherheitspolitisch relevanten Institutionen arbeiten daran. Was ausreicht zu legitimieren, dass ich jetzt diesen Vortrag halte. Es ist also kein Hirngespinst. Ja. Vielleicht ist das Beste, was man erreichen kann, dass es ein Hirngespinst bleibt. Ich komme da noch drauf zu sprechen. Okay, also Reaktionsstrategien und mögliche weitere Schritte. Was kann man tun? Das sind im Wesentlichen die Punkte. Hier sind so ein paar Fragen, welche Dynamiken gehen vom Internet aus. Denn ich habe das jetzt mal Internet genannt. Der Cyberspace ist weitaus mehr. Nicht? Das Internet ist das, was Sie sehen, wenn Sie es einschalten, wenn Sie World Wide Web machen. Aber die elektronischen Verbindungen heute gehen weit über das hinaus. Satelliten, drahtlose Übertragung, Kommunikation, es ist also nicht nur Information und Internet, sondern es ist auch Kommunikation, Handys, all diese Dienste vermischen sich. Und es ist schon per se sehr schwer, technisch zu definieren, was ist überhaupt die Cybersphäre. Das Militär argumentiert, das haben Sie bestimmt auch schon gehört, immer so, dass Sie sagen, die Menschen sind unfriedlich und haben irgendwann die Waffen erfunden, ich sag mal, Bruderzwist von Kain und Abel bis hin zum Weltraumkrieg. Das ist so der Diskurs der Geschichte innerhalb von ein paar Sekunden. Ja. Und die Waffen hat es erst auf dem Land gegeben und den Konflikt und dann ist es auf das Meer gegangen, Navy, also Marine. Dann sind sie in die Luft gegangen. Das sind technische Entwicklungen letztlich. Das kann man nur tun, wenn man die technischen Möglichkeiten hat. Und dann im Weltraum, wo der Weltraum schon ein Sonderterritorium ist, übrigens auch völkerrechtlich, weil anders als Territorien ein Gemeinschaftsraum der Menschheit ist, zumindest nach dem Weltraumvertrag. Und jetzt haben wir auch noch ein sehr seltsames Konstrukt, den Cyberspace, der ja nun sehr schwer zu definieren ist, weil im Grunde sind es einfach Netzwerke, drahtlose Verbindungen, die irgendwo durchgehen. Keiner weiß eigentlich wo. Keiner von Ihnen weiß, woher die Informationen kommen, die Sie auf dem Bildschirm sehen. Gehen die durch Knoten im Nachbarland, gehen die durch deutsche Knoten? Man hat so eine ungefähre Vorstellung und die Provider zeigen Ihnen auch mal wunderbare Karten. Aber wo laufen die Leitungen durch? Wo geht es wirklich lang? Und das Problem ist, es ist ein Netz. Es ist sozusagen verteilbar. Das heißt, fällt ein Knotenpunkt aus, können Sie woanders hingehen. Das ist in gewisser Weise gut, weil es eine gewisse Redundanz gibt. Das ist aber natürlich auch wieder schlecht, weil im Grunde genommen nicht feststellbar ist, woher kommt eigentlich dieses oder jenes. Ja? Also diese, allein die technische Frage spielt eine Rolle. Dann spielt natürlich eine Rolle, und das ist, glaube ich, das erste zentrale Argument, wir werden insbesondere die westlichen Gesellschaften, also die Nordhemisphäre oder die OECD-Länder, werden immer weiter abhängig von diesen Technologien. Wir machen uns auch immer weiter abhängig. In dem Moment, wo sie sich ein Handy kaufen, werden viele Dinge im Leben einfacher, auch nerviger, aber das lassen wir mal. Und dann, wenn jemand aber jemand will Geld von Ihnen haben, jemand kann Sie damit betrügen, Sie sind im Ausland und wissen gar nicht, wer hört jetzt eigentlich was und so weiter, wir machen uns auch alle davon abhängiger. Also es ist eine Logik des technischen Fortschrittes, dass man bestimmte Technologien investiert, indem man sie kauft, nicht investiert, aber kauft und nutzt und dass man aber letztlich sich immer weiter davon abhängig macht, weil man denkt, na, das wird schon funktionieren, weil es ja auch in den größten Fällen funktioniert. Und das Internet selbst, ich komme da auch gleich noch drauf zu sprechen im Fall einer Folie, ist natürlich auch inzwischen ein Machtfaktor geworden. Ja. Das heißt, die Informationen, die darauf laufen, haben durchaus auch eine politische Wirkung. Wie gesagt, ich komme darauf drauf zu sprechen. Und das stellt natürlich die Frage nicht nur nach den technischen Möglichkeiten, was ist Cybersphäre oder was ist Internet und was sind diese ganzen Dienste oder wie werden diese Technologien genutzt, sondern auch, wie verändern sie sozusagen die Machtstrukturen der Politik, wenn man es einfach so kurz und knapp, bei allen Schwierigkeiten, was Macht eigentlich ist. Das heißt also, in dem Moment, wo das auch eine positiv größere Bedeutung bekommt, ist es natürlich auch unter Umständen Gegenstand von anderen, die das nicht wollen. Ja, Stichwort arabischer Frühling, wo man sehr stark auf Handys, auf Internetdienste sich abgestützt hat, insbesondere die Opposition. Und dann wird es teilweise abgeschaltet, teilweise gestört, es wird zensiert, es wird abgehört und so weiter. Gut, das ist dann sozusagen die Machtfrage. Eine technische Frage ist, worauf zielen Virenattacken? Denn im Augenblick sind es Einzelattacken von bestimmten technischen Programmen, wenn man so will. Und das ist was anderes als eine Waffe. Eine Waffe ist ein Panzer, ein Flugzeug, das ist eine Kanone, die wird konstruiert, die wird reingeladen, da brauchen wir Leute dafür und so weiter. Aber diese Technologien sind einfach genuin anders. Es gibt ja Angriffe aufs Netz, aber das sind natürlich nicht kriegsähnliche Angriffe, auch wenn die Rhetorik immer wieder benutzt. Wenn Sie Zeitung gucken, dann erstaunt einen schon, wie eigentlich bei der im Prinzip ja friedlichen Nutzung, ich sage mal wieder das Internet, um es kürzer zu machen, wie gesagt, es verbirgt sich dahinter, sehr viel militaristisches Vokabular, also insbesondere wenn es um Fall Iran oder Anonymous, wo dann also geradezu Kriege gegen andere Firmen ausgerufen werden. Also Sie wissen ja auch, dass der Kriegsbegriff im Augenblick, dass der sogar in Familien manchmal benutzt wird, vor Gericht benutzt wird, also eigentlich inflationär ist. Aber was bedeutet das jetzt bezogen auf Cyber-Tools? Ich nenne die mal so, um den Begriff Waffen zu verwenden. Ich würde sagen, es gibt keine Cyberwaffen im Augenblick. Aber es gibt, wie ich später zeigen werde, Möglichkeiten, es so zu konstruieren, dass es tatsächlich eine Wirkung haben könnte, die Staaten in Schwierigkeiten bringen könnte. Also das hier so ein bisschen zu den Fragen, die eigentlich zu beantworten wären, die ich aber nicht alle beantworten kann. Nochmal ein bisschen was zu der technischen Frage, denn das ist ja nun mal eine spezielle Domäne. Und wenn Sie sich angucken, was die Abhängigkeit angeht, 2 Milliarden Internetnutzer heute, 5 Milliarden Handynutzer heute, und das nimmt dramatisch zu, wie ich Ihnen sagen werde, die Weltbevölkerung besteht nur aus 7 Milliarden Menschen, aber wir haben schon 5 Milliarden Handys, was nicht bedeutet, dass alle Menschen auf dieser Welt ein Handy haben, sondern sagen wir mal so, die statistisch haben die im Norden ganz viele und im Süden fast nicht mehr so viele, aber wenn Sie so mal in den Hauptstädten Afrikas und so weiter gesehen haben, sehen Sie ja, dass auch hier die Handys extrem zunehmen und die Handys sind ja nicht mehr zum Telefonieren alleine da, sondern sie sind kleine Computer und sie haben Funktionen, die weit hinausgehen über das, was mit dem Telefonieren zusammenhängt. Sie können ihre E-Mails abfragen, sie können Daten austauschen, sie können elektronische Bestellungen vornehmen, sie können einkaufen, sie können Banktransfers machen. Nicht? Und das ist schon eine ziemlich große Zahl. Und wenn Sie dann noch mit einbeziehen, dass es inzwischen so diese kleinen Chips gibt, die überall drin sind, in Pässen, in Warensendungen, die nennt man RFID, die sind passiv, aber die können überall reingesteckt werden und können ausgelesen werden, dann sind es inzwischen schon 10 Billionen. Also das sind schon Mengen, die sind unglaublich. Ja. Und es gibt Milliarden Nutzer verbunden mit Billionen Geräten und teilweise sind das ganz vitale gesellschaftliche Funktionen, die damit zusammenhängen. Ja, also man kann sagen, gut, es ist jetzt vielleicht nicht schlimm, wenn Sie und ich und unser Handy vielleicht 2 Tage nicht geht, aber wenn es ein Notrufhandy ist, wenn es ein Arzthandy ist und so weiter, fängt es an, schon problematischer zu werden. Das heißt, die Abhängigkeit nimmt dramatisch zu und der Nutzer neigt dazu, weder sich um die Sicherheit zu kümmern, das überlässt er meistens dem Provider, noch besonders aufzupassen. Dinge werden liegen gelassen, Pinworts sind unter den Stehen offen irgendwo und so weiter und so fort. Also der Nutzer kommt damit eigentlich nicht wirklich zurecht. Und die Industrie entwickelt so viel Dynamik, das geht vom Tabletop-PC bis hin zum Handy-Provider, dass sie gar nicht mehr die Chance haben, eigentlich diese Sachen zu lernen. Weil es immer neue Geräte gibt. Ja. Also selbst ich, der ein bisschen was davon versteht, habe große Schwierigkeiten, dieses neue Programm überhaupt zu verstehen oder die Sicherheitsanstellungen zu verstehen und so weiter. Also es ist wichtig, weil das hat was zu tun mit der Mentalität der Leute und zeigt eben, dass wir uns eben abhängig machen davon, ohne dass wir manchmal überhaupt wissen, was wir tun. Ja, das ist per se schon mal problematisch. Und dass es Leute gibt, die es ausnutzen, also Kriminalität, ist klar. Dass auch Staaten auf die Idee kommen können, so etwas auszunutzen, liegt irgendwo auf der Hand. Ob sie es tun oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich will Ihnen nachher zeigen, was Staaten sozusagen öffentlich sagen, was für Statements sie abgeben, was sie tun. Und das Beispiel der Bundeswehr ist übrigens kein schlechtes. Ich komme darauf dann zu sprechen. Gut, das sind Zahlen, die zeigen die unglaubliche Dramatik. Alle 18 Monate verdoppeln sich die Computerleistungen. 16 Megabit passt der ganze Text der Bibel drauf. Dieser USB-Stick hier, der hat vielleicht 4 Gigabit. Das heißt, Sie haben da vielleicht 20, 30 Exemplare von der großen Text der Bibel drauf. Nicht? Das sind allein von der Möglichkeit, auf kleinstem Raum wahnsinnig viel Information zu speichern. Das für den Einzelnutzer schon dramatisch. Stellen Sie sich vor, haben Datenbanken, die plötzlich nicht mehr sicher sind, bei denen die Daten ausgelesen werden können. Oder der Fall von Manning, WikiLeaks, der im Wesentlichen ja nichts weiter getan hat. Man nimmt ja an, dass er derjenige ist, der diese irrsinnige Menge, die bis heute nicht vollständig erschlossen ist, von Kabelberichten aus den einzelnen amerikanischen Botschaften an WikiLeaks Gründer weitergegeben hat. Das sind vielleicht 20, 30 CDs oder so etwas. Ja. Und das ist etwas, was eben aus dem staatlichen Bereich geheime Informationen nach draußen gelangt sind, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und da sieht man, was da für eine Dynamik dahinter steckt. Sie sehen das auch an der Zahl der Webseiten. 1993 gab es 50 Webseiten. Ja. Heute sind es 555 Millionen. Der Datenverkehr nimmt irrsinnig zu. Die Informationen, die weltweit um den Erdball schießt, innerhalb von einem Monat, sind 18 Nullen, Exabyte. Sie kennen Mega, Sie kennen Giga. Das nächste ist dann Terra. Dann kommt Penta und dann kommt Exa. Also das sind immer die 10 hoch 3 Schritte. Das sind wahnsinnige große Mengen. Und die Nutzung, von der habe ich schon gesprochen, nehme ich nicht ab, sondern nehme zu. Ich habe ja schon genannt E-Mail, Bankabbuchungen, Shopping, Social Networks. Und das ist das, was der Einzelnutzer macht. Firmen machen manchmal sehr, sehr viel mehr. Und wenn es um kritische Infrastrukturen geht, also die Steuerung von Industrieanlagen, die auch Teil der Cybersphäre sind, dann ist klar, dass vielleicht der Einzelnutzer noch nicht so unbedingt problematisch ist. Aber dass wenn Firmen, Unternehmen, Regierungen, auch die Presse hier natürlich einen großen Teil seines Datenverkehrs langlaufen lässt, dann gibt es da natürlich unter Umständen große Sicherheitslücken im Falle des Ausfalls oder im Falle des Kompromittierens, des Clowns oder im Falle dessen, dass das Passwort verraten wird und so weiter und so fort. Das ist jetzt eine Kurve, die zeigt auch nur dramatisch, wie die Zahl der Nutzer zugenommen hat. So alle erste Milliarde von 1994 bis 2005, zweite Milliarde von 2005 bis 2010, dritte von 2010 bis 2015. Und wir sehen, dass die erste Welt quasi sozusagen fast schon ein bisschen abebbt, weil wir inzwischen voll und ganz, oder nicht voll und ganz, sonst würde die Industrie pleite gehen, aber relativ wenig Zunahmen haben, natürlich auch aufgrund der Bevölkerung. Aber die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, Südafrika, China, dramatisch zunimmt und auch andere Teile der Welt darauf jetzt Zugriff haben. Ja, und die weder die intellektuelle Entwicklung noch die Erziehung noch die Infrastrukturen erlauben das teilweise. Das ist dann vielleicht auch im Sinne einer digitalen Zweiteilung der Welt natürlich problematisch. weil die erste Welt natürlich das Geld hat, sich das leisten kann, auch die Technologien besitzt, mehr oder weniger. Und die dritte Welt, wenn es sie als solche noch gibt, einfach dahinter hechelt und dann auch in der Hand von Unternehmen ist, auf diesen Sektor zum Beispiel. Okay. Ja gut, das ist dieser interessante Aufsatz, den will ich Ihnen mal empfehlen, wenn Sie das Thema genauer interessiert, von Joe Nye, immer ein führender amerikanischer Politikwissenschaftler, der von Cyber Power gesprochen hat, also durch den Zugewinn von Macht durch die Nutzung des Internet. Er ist ja so ein bisschen der Erfinder des Begriffes Soft Power. Beispiele sind WikiLeaks, Arabischer Frühling, Twitter. Im Arabischen Frühling, habe ich vorhin schon darauf verwiesen, hat die Opposition sich dieser neuen Technologien hat die benutzt, übrigens auch schon in anderen Fällen aus Europa teilweise. Facebook spielt da natürlich auch noch eine Rolle. Es gibt eben die Möglichkeit, sich sehr schnell zu koordinieren, zu informieren, zu sagen, wir treffen uns dort und dort, oder auch Informationen reinzustellen, die irgendwie Übergriffe von Staates zeigen, ja. Sehen wir heute ja im Fernsehen fast jeden Abend in Syrien, wo man irgendwelche undatierten Videos sieht von Kriegshandlungen. Sie wissen eigentlich nicht, wer kämpft da eigentlich. Sie sehen Raubwolken, sie sehen irgendwie Leute, auch, es gibt auch schlimme Bilder, aber die Tagesschau zeigt die nicht, aber auch im Internet finden sie sehr viele schlimme Bilder. Und die werden natürlich genutzt, um die Situation auszunutzen. Wer die nutzt und für wen das gut ist, ist die Frage. Im Arabischen Frühling, wir haben uns da ein bisschen genauer beschäftigt, gibt es auch ein Arbeitspapier in unserer Arbeitsgruppe, ist es eigentlich eher so gewesen, dass in der Anfangsphase, ich sag mal, die Avantgardisten, die eher bürgerlichen Leute, die damit umgehen konnten, die das leisten konnten, das auch durchaus stark benutzt haben. Und das zum Organisieren von Demonstrationen und zur Information genutzt haben, um sich zu treffen, um Daten auszutauschen. Das war schon ein wichtiges Medium. Das hat es zu unserer Studentenzeit nicht gegeben. Früher hat man, Zweiter Weltkrieg, wenn es da war, hat Samizdat gegeben. Ja, wenn Sie sich das angucken, noch auf Pergamentpapier, handschriftlich gebunden mit Klammern und weitergegeben, das braucht man heute nicht mehr. Auch Oppositionsliteratur geht innerhalb von Sekunden über den Globus, wenn man das will. Man kann es verschlüsseln, es muss nicht unbedingt detektierbar sein, all das ist halt möglich. Es ist beim Arabischen Frühling aber auch so gewesen, dass natürlich das Regime das erkannt hat und das Internet ausgestellt hat. Es gibt die Zahlen, ganz klar, wann das Internet nicht mehr verfügbar war, auch die Handys sind teilweise ausgestellt. Das hat aber nichts genützt. Weil interessanterweise folgender Effekt eingetreten ist, dass auch die anderen, die gar nicht demonstrieren wollten, die gar nicht diejenigen waren, die diese Frühling gepusht haben, gesagt haben, wieso stellen Sie uns denn jetzt das Handy aus? Und dann haben sie ins Internet gegangen und haben dann nachgeguckt, das ist auch kaputt. Und das hat sie dann besonders aufgeregt. Also die Demonstranten haben eigentlich zugenommen, als das Internet abgestellt worden ist. Das heißt, sie können im Grunde genommen diese Medien nicht mehr verhindern. Es gibt auch Möglichkeiten, Technisches zu umgehen, auch wenn es abgestellt ist und so. Ich will nicht an die Details gehen, wegen dieser Netzwerkstruktur. Und sie können auch teilweise diese Informationen vom Satelliten zum Beispiel senden oder in Nachbarstaaten senden. Und das wurde auch teilweise fleißig gemacht. Also Sie sehen, es ist tatsächlich eine Technologie, die nicht mehr verhindert ist, selbst nicht mehr für diktatorische Regime. Und wenn Sie sie abstellen, haben Sie unter Umständen noch ein größeres Problem. Was ist der Grund? Das hat Nye ganz gut, jetzt technisch gesehen, ganz gut analysiert. Das ist der niedrige Eintrittspreis. Es kommen halt viele daran. Wenn Sie so eine Flatrate haben und so ein Gerät haben, dann kann es eigentlich jeder tun. Sie surfen mit einer gewissen Form von Anonymität. Auch das Regime weiß nicht unbedingt, wer hat nun diese Botschaft da reingesetzt, wo sind die Leute, etc. Es gibt Asymmetrie natürlich, und die Geheimdienste sind völlig überfordert, um sowas überhaupt zu überwachen. Das muss man auch sehen. Sie tun es natürlich, aber festzustellen, wer ist der Nutzer, fängt schon an, schwierig zu werden. Gut, also er folgt daraus, es gibt Machtverschiebungen, große Mächte werden die Cybersphäre nicht dominieren können. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Immerhin sagt das ein Amerikaner. Das heißt, er gibt seiner eigenen Regierung, auch den Russen und den Chinesen, den Hinweis, dass keiner der Staaten, der machtvollen Staaten, sagen kann, das kriegen wir irgendwie in den Griff. Ja, also durchaus einige Konsequenzen. Gut, die Chancen sind klar. Es gibt weltweite, ich fasse das nochmal zusammen, weltweite Kommunikation und Datenaustausch. Es gibt inzwischen eine digitale Wirtschaft, die hat teilweise einen sehr hohen wirtschaftlichen Nutzen. Wenn Sie sich angucken, was die digitale Wirtschaft umsetzt, sehr viel Geld. Es gibt immer mehr Dienste, Banken, Steuer, Wahlen teilweise und so weiter. Und es gibt das, was Sie angesprochen haben, Cyberkriminalität, organisierte Kriminalität. Es gibt auch Cybermobbing, das ist vielleicht der unmittelbarste Ausdruck für Leute bei uns, wenn man sich in Schulen anschaut, was da für Unsinn gemacht wird und dass Kinder tatsächlich durch Mobbing, das früher auf dem Schulhof gemacht worden ist und keiner gesehen hat, heute im Internet stehen kann und für erhebliche psychische Probleme sorgt, dann sieht man, dass gerade auch übrigens natürlich die jüngeren Leute, die Kinder, sich diese Technologien auch bedienen. Propaganda ist auch klar. Woher weiß man denn, dass das, was im Internet steht, stimmt? Sabotage, der Fall Iran, auf den komme ich noch zu sprechen, war ein Beispiel. Und wie gesagt, ob es eine Cyberwar geben wird oder nicht, kann ich hier nicht beantworten, weil wir es einfach schlichtweg nicht wissen. Man muss davon ausgehen, dass ein Staat so etwas vorbereitet. Das ist die Frage der Akteure wichtig. Für einzelne Akteure, Terroristen, halte ich es für zu kompliziert. Was nicht heißt, dass auch terroristische Vereinigungen bereits sich dieser Technologien bedienen. Aber das ist kein Krieg, sondern das ist Information, wenn Sie so wollen. Ja. Und Sie gehen in ein Internetcafé, da sind Sie ein anonymer Benutzer und da können Sie mit Ihren Waffenbrüdern von irgendwo halt kommunizieren. Das weiß man ja auch, dass auch die 9-11-Terroristen das teilweise genauso gemacht haben. Und das gilt natürlich nicht nur für unsere Gesellschaft, das gilt natürlich umso mehr für andere. Also Sie können sehr schnell Kontakt aufnehmen, Sie können das anonym tun, das benutzen auch Terroristen. Aber sozusagen eine Waffenanwendung hier vorzubereiten, halte ich persönlich technisch nicht für nicht möglich. Aber diese Technologien sind sehr komplex und ich kann auch nicht behaupten, dass ich sie überblicke. Ich habe schon manchmal Schwierigkeiten, meinen eigenen Computer in den Griff zu bekommen. Also so gesehen bin ich da auch nicht der Experte. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, es ist alles viel schlimmer. Und es gibt auch Leute, die sagen, es ist gar nicht schlimm. Also die Fachgemeinschaft, die Informatik-Fachgemeinschaft gibt darüber kein einheitliches Bild. Weil die Motive sind natürlich auch mal wichtig, dass die Virenfirmen, also Symantec, Kaspersky und so weiter, natürlich alle sagen, das ist alles ganz fürchterlich. Und so ist klar, denn damit verdienen sie ja Geld. Sie geben dem einzelnen Nutzer, verkaufen dem mehr oder weniger Software. Das heißt also, muss hier die Ebenen unterscheiden. Es gibt eine technische Ebene und die beschäftigt sich mit der Bedrohung, mit der Verbreitung, mit dem Schaden, der angerichtet werden kann. Es gibt eine sicherheitspolitische Frage, da ist dann die Frage, was für Nutzen könnte ein Staat überhaupt davon haben. Es gibt durchaus Kollegen, die sagen, ein Staat hat überhaupt gar keinen Nutzen davon, einen Cyberangriff zu starten. Insbesondere nicht die USA, diese Stellen kann ich Ihnen zeigen. Bloß wir wissen, dass die Angriffe auf die iranische Uranreicherung aus den USA gekommen sind. Und dass diese Debatte im Wesentlichen durch den Stuxnet-Virus mehr oder weniger hervorgerufen worden ist. Das ist genau die Schwelle, ich komme da vielleicht technisch noch drauf zu sprechen, die sozusagen diese Debatte erzeugt hat, mit der etwas seltsamen Schleife, dass nun plötzlich die NATO, die ja nun nicht unbedingt unamerikanisch ist, sagt, wir müssen mit Bedrohungen rechnen, obwohl die Bedrohungen teilweise eben aus den USA kommen, ist schon ein bisschen widersprüchlich, finde ich. Rechtlich stellt das natürlich große Fragen an das, was ist, wie souverän ist ein Staat, wie kann man solche Systeme überhaupt nachweisen. Das ist ein zweites zentrales Problem. Die Nachweisbarkeit. Sie bewegen sich im Internet mehr oder weniger generell recht anonym. Adressen werden irgendwo gespeichert. Im Wesentlichen geht es um die IP-Adresse. Die werden irgendwo gespeichert und die sind auch Namen zugeordnet. Aber manchmal sind sie eben auch keinen Namen zugeordnet. Und die Anonymität ist schon relativ hoch. Dementsprechend ist die Nachweisbarkeit sehr, sehr schwer. Gut, also aufgrund der Natur des Cyberspace müssen Sie einfach diese Dinge unterscheiden und dann ist natürlich auch die Frage, wer sind eigentlich die Akteure? Wenn Sie sich überlegen, sowohl juristisch, also nationale Gesetzgebung, internationale Gesetzgebung und das alles, was dazwischen liegt, haben Sie ja faktisch unterschiedliche Akteure. Sie haben den einzelnen Nutzer, der sich darüber beklagt, dass seine PIN geklaut worden ist und zur Polizei geht. Ja? Cyber Kriminalität. Sie haben die Informations- und Kommunikationsindustrie, die sehr viel Geld mit diesen Dingen verdient. All das, was hier steht, all die Kabel und all die Programme stammen ja aus der I&K-Industrie. Dann haben Sie die Regierungen, die andere Mandate haben und letztlich für die Sicherheitsvorsorge verantwortlich sind. Und dann haben Sie natürlich noch internationale Organisationen, die sich damit beschäftigen. Und dann müssen Sie in der Tat abgrenzen, was ist an Cyberkriminalität, was ist Cyberspionage, was ist Cybervandalismus. Also Vandalismus, da gibt es ja x Beispiele, das machen teilweise Schüler, die gehen auf Webpages und verändern deren Inhalt, ja, um die Schule zu ärgern oder um andere Organisationen zu ärgern. Das würde ich als Vandalismus bezeichnen. Das ist sicherlich keine kriegsähnliche Handlung. Gut, was sind Cyberangriffe? Das ist ein großes Problem, das nicht definiert ist. Das heißt, die Computerindustrie sieht schon einen Eindringversuch in einen anderen Computer als Angriff an. Das kommt auch teilweise aus der Sprache der Informatik. Das ist halt so. Das ist aber natürlich kein Staats-, also ein Völkerrecht legitimierte Version. Wenn Sie sich angucken, woher, wie viele Angriffe sind das, die Sicherheitsfirmen sagen, es sind 3 Milliarden. Das heißt, jede Sekunde gibt es irgendwo jemanden, der versucht, in irgendeinen Computer reinzubringen. Interessant ist auch, woher die kommen. 47% aus Asien, 30% aus Europa, 20% aus Amerika. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI genannt, sagt, es gibt alle 2 Sekunden neue Software, die kreiert wird, um andere Computer anzugreifen. Sie sehen, das ist recht viel. Aber das ist auch Software, die relativ einfach ist, die Sie auch teilweise aus dem Internet runterladen können. Ich sag mal, für Schüler, um andere zu ärgern oder um irgendwie in den Computer reinzukommen. Das würde ich persönlich nicht als bedrohlich ansehen. Allerdings, wenn jemand bei Ihnen in die Wohnung geht, dann wird das vom Gesetz her gesehen ja schon als Eingriff in die Intimsphäre angesehen. Wenn aber jemand in Ihren Computer geht, und Sie wissen das gar nicht, das ist nicht so schwierig, dann guckt man drüber hinweg, weil man es nicht weiß. Und man weiß es erst, wenn der Schaden angerichtet ist. Das ist die Frage, was ist rechtlich gesehen jetzt schlimm und was ist nicht schlimm? Und Sie können sich vorstellen, dass die Juristen sich da auch die Zähne ein bisschen dran ausbeißen. Aber in Deutschland ist eigentlich verantwortlich dafür das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI genannt. Die Angriffsroutinen werden komplexer und der ökonomische Schaden wird größer. Es hat von einem Jugendlichen programmierten Virus gegeben, der heißt auch noch I Love You. Der hat ungefähr einen Schaden von 10 Millionen US-Dollar angerichtet. Der verteilt sich irgendwo und liest Daten aus, gibt Daten weiter, macht Passwörter ungültig und so weiter. Und wenn Sie jetzt Zugriff bekommen auf sensitive Informationen Ihres Unternehmens, Baupläne, auch schon vorgekommen, von Rüstungsindustrie und so weiter, kann es teilweise sehr viel Geld bedeuten. Die Motive von diesen Cyberangriffen, also von dieser großen Menge, sind meistens politisch, kindlich motiviert. Das sind einfach Leute, die sich abarbeiten daran, also was viel davon verstehen. Und organisierte Kriminalität, die nicht zu unterschätzen ist. Es gibt inzwischen tatsächlich sozusagen eine Cybermafia. Es gibt Firmen auch, die teilweise solche Daten verkaufen, die sie illegal erworben haben. Also die Menge der Kriminalität nimmt erheblich zu. Gut, Hauptproblem ist die Zurückverfolgung des Angreifers, das habe ich schon gesagt. Wir müssen bei den Cyberangriffen sehr klar unterscheiden von der Intensität und vom Bedrohungsgrad. Und ich will jetzt mal nicht im Detail durchgehen, aber wir nähern uns jetzt auch ein bisschen der Frage, was ist Cyberwar eigentlich? Und da hat das Homeland Defense eine Definition vorgenommen, was, wenn der Bedrohungsgrad sehr intensiv ist. Also dann braucht man sehr viel Expertise. Sie müssen ziemlich gut finanziert sein. Die Motivation ist, Schaden in einem Land anzurichten. Die Instrumente nennt man dann immer so, wie Sie sie auch kennen. Das ist eigentlich nichts Neues. Viren, Würmer, Trojaner, Bots. Ich kann Ihnen im Zweifelsfall erklären, was das ist. Sie müssen diese Dinge schon vorab auch im Netz installieren. Es ist also nicht ganz so einfach, dass man einmal mit der Tastatur beginnt und dass dann so ein Angriff vonstatten geht, sondern Sie müssen erhebliche Vorbereitungen machen. Das ist alles ziemlich teuer. Sie brauchen Unterstützung vom Geheimdienst. Sie müssen spezifische Informationen haben und die Detektion ist nicht leicht. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Grade von Cyberangriffen. Der letzte, der Stufe 3, den hat es bisher nicht gegeben. Ob es den geben wird, ist in erster Linie eine sicherheitspolitische Fragestellung und eine Fragestellung, ob Staaten so etwas vorbereiten oder nicht. Kein Staat auf dieser Welt hat es je gesagt, er bereitet irgendeinen Cyberangriff vor. Ist ja auch klar, warum. Das wäre auch nicht sehr militärisch gut gedacht, denn die Überraschung ist natürlich das Wichtige. Aber ich persönlich werde Ihnen auch noch ein paar Dinge zeigen, warum ich glaube, dass das wahrscheinlich jetzt tatsächlich geschieht.
Herr Hörne,
ja?
War denn Sputnik nicht unter 3 einzuordnen, nur unter 2?
Ja. Ich komme jetzt mal auf ein paar historische Fälle.
Okay.
1982 sagt Reagan, der CIA habe eine russische Pipeline in die Luft gejagt. Mittels eines Virus, ne? Wenn Sie ein Steuerungsventil ändern. Ich weiß nicht, ob es stimmt, sage ich gleich. Ich habe hier unterschieden, ich habe an die Kriege, klassische Kriege, einen Stern dran gemacht. Dazu gehört auch die Störung der elektronischen Kommunikation. Das Irak, das war 1999 und das muss eigentlich 1999, nicht 91, sondern 99, 2003, hat man wohl, sagt man, ich kann es ja nicht nachprüfen, ich kann mich nur auf Literatur beziehen, hat man ein Virus in die iranische Luftverteidigung hineingeschmuggelt. Und dann war diese Verteidigung lahmgelegt. Sagt man. Ob es stimmt, wie gesagt, weiß ich nicht. Dasselbe hat man in Serbien gemacht, im Kosovo-Krieg. Es hat auf Estland 22 Tage lang Angriffe gegeben, die nennt man Distributed Denial of Service. Das ist im Grunde genommen eine koordinierte Aktion, um Dienste, zum Beispiel der Regierungen, lahmzulegen. Die funktionieren da nicht mehr. Es ist kein Krieg, es ist kein physischer Schaden, aber es ist, ein Dienst geht nicht mehr. Und das war, weil in Estland eine Statue Lenins entfernt worden ist. Wenn Sie sich angucken, woher die Angriffe gekommen sind, dann kann man sagen, zu so und so viel Prozent aus Russland, aber auch aus anderen Staaten. Das hängt mit dieser Netzstruktur zusammen. Sie können leider Gottes bestimmte Server, also Zwischenknotenpunkte, Speicher, so einstellen, dass dann diese Angriffe auch von anderen Ländern aus erfolgen. Ja? Die russische Regierung hat gesagt, das waren wir nicht. Es hat einige sogenannte patriotische Hacker, die bezeichnen sich selber so, gegeben, die gesagt haben, ja, wir waren es. Wir haben 3 Tage lang da die Banksystem durcheinander gebracht und die Regierung gemacht. Man weiß es nicht, denn eine Regierung hat keine Verantwortung dafür übernommen, aber es hat dazu geführt, dass sowohl die EU als auch die NATO jetzt Centers of Excellence in Estland haben, die sich sozusagen diesem Problem widmen. Ich sehe darin eher einen politischen Akt als einen technisch neuen, aber man hat das gemacht. Ja? Dann hat es wieder Luftverteidigung ausschalten gegeben beim Angriff der Israelis auf Syrien, um diesen Reaktor auszuschalten. Es hat schon Militärrechner gegeben, die im erheblichen Umfang amerikanische Militärrechner befallen haben. Beim Krieg in Georgien hat es auch eben diese DDoS-Angriffe gegeben, also das Ausschalten der Regierungswebsites. Da ging es ja auch um Propaganda. Wer hat den Krieg begonnen? Die Regierung hat natürlich aufs Internet gestellt, das waren die Russen und so weiter. Die wurden abgestellt, die Server. Wie gesagt, es ist bis heute unklar, ob es ein Regierungshandeln war oder ob es Sympathisanten waren. Es ist aber auch relativ leicht, einfach zu sagen, das war eben die Regierung nicht, sondern das war eine andere Gruppe von Leuten. Also das ist so ein bisschen wie bei diesen Targeted Killings, wenn Sie so wollen. Da haben Sie die Operateure, die sitzen ja auch im eigenen Land und machen ferngesteuert etwas in Pakistan. Und hier ist es ja genauso. Da sagt allerdings die Regierung, wir machen das, immerhin, die Amerikaner. Aber hier ist es natürlich durchaus möglich, Gruppen damit zu beschäftigen oder vielleicht sogar Gruppen zu finden, Hackergruppen zu finden, die so etwas für einen Staat machen. Es ist unklar. Es sind Baupläne geklaut worden, immerhin von zukünftigen Kampfflugzeugen. Das heißt, der Untergrund der Cyberspionage ist ziemlich groß. Man hat China insbesondere besonders im Visier gehabt. Das ist so das, was Sie in den Zeitungen sehen. China hat viele Leute, die am Bildschirm sitzen und Daten aus dem Westen klauen. Und es hat ja auch Beispiele gegeben, sogar auch in Deutschland, wo Frau Merkel, glaube ich, kurz vor einer China-Reise erheblich gestört worden ist und die Computer des Bundeskanzleramts erheblich gestört worden sind und so weiter und so fort. Also diese kleinen Techtelmechtel sind tatsächlich heute fast Alltag. Und es gibt einige, die sagen, dass Stromausfälle letztlich beruhen auf Angriffen von außen auf die Steuerungseinrichtungen. Ich kann das nicht beurteilen. Wenn das so ist, dann hat man es verschwiegen. Sie finden relativ auch oft, wenn es hier um Transparenz von solchen Zwischenfällen geht, eigentlich keine Transparenz. Und das bezieht sich natürlich nicht sowieso schon mal gar nicht auf die Verursacher, die sich nicht freiwillig melden, sondern es bezieht sich auch auf die Angriffsziele. Ich will nur die Analogie sagen zu illegalen Bankabbuchungen auf deutsche Banken durch die Ausspionierung und Nutzung von PIN-Karten und von Passwörtern für den Bank-Account. Die Banken reden da auch gar nicht gerne drüber. Weil es ist natürlich für sie wesentlich günstiger und billiger, wenn sie alle ihre Banktransfers von zu Hause machen. Ich mache das auch. Aber erstens will ich wirklich aufpassen und das wirklich nur machen, wenn man gewisse Sicherheitsstandards einhält. Und zum Zweiten wissen die Banken, dass es immer Sicherheitslücken gibt. Es gibt keine Technologie, die hundertprozentig funktioniert und die nicht entschlüsselt werden kann. Es ist die Frage, wie groß der Aufwand dann ist. Die wissen natürlich, dass durchaus Geld verschwindet von Konto und sind dann sehr oft, also immer noch in den meisten Fällen sehr kollegial und geben einen Teil zurück oder sagen, okay, das war nicht so, weil man natürlich, weil der Nutzen immer noch größer ist, dadurch, dass wir alle Online-Banking machen. Aber das ist schon ein Problem und das ist auch der Grund dafür, weswegen ich sozusagen nicht wirklich verbriefte Fälle vorstellen kann, in denen das tatsächlich stimmt. Das heißt aber auch, dass es hier wirklich eine Unterwelt gibt, die von allen Seiten nicht wirklich deutlich zur Sprache gebracht wird, weil es natürlich auch zeigt, wo die Sicherheitslücken sind. Das ist ein legitimer Grund, aber weil es auch zeigt, dass man im Wesentlichen immer noch in den Dimensionen des Geldverdienens hier denkt. Zumindest ist es bei den Banken so und es ist bei der digitalen Wirtschaft so. Wie es bei Regierungen ist, das werden wir dann gleich sehen. Fragen Sie ruhig dazwischen, wenn Ihnen irgendwie was nicht klar ist. Mir ist klar, das ist recht viel Information. Zwei Zitate, die, glaube ich, jetzt ausgesucht sind, die auch mal belegen sollen. Es ist jetzt nur alles irre, was ich jetzt hier Ihnen erzähle. Ich komme übrigens oft in die Lage, dass ich irgendwelche Sachen erzähle, die ich persönlich auch irre finde. Nuklearwaffen oder so, aber ist es leider Gottes so. Man muss schon genau lesen, was Präsident Obama gesagt hat. Die Cyberbedrohung ist für unsere Nation eine der schwersten vor uns liegenden Herausforderungen in Bezug auf die wirtschaftliche und nationale Sicherheit. Wirtschaftlich ist, glaube ich, klar geworden. Was nationale Sicherheit ist, ist bei den USA immer sehr schwer herauszufinden. Aber das zeigt schon, dass die oberste Ebene sich voll und ganz bewusst ist und diverse Studien und diverse Thinktanks beauftragt hat und diverse Agenturen geschaffen hat, die sich jetzt mit diesem Problem beschäftigen. Das ist natürlich logisch, weil die USA wahrscheinlich am alleranfälligsten sind. Sie sind da am weitesten fortgeschritten, weil sie einen großen Teil dieser Technologie erfunden haben. Aber sie nehmen das schon extrem ernst. Ja. In Deutschland, in der NATO ist der Wortlaut ein bisschen anders. Angriffe auf Computernetze geschehen immer häufiger, sind besser organisiert und kostspieliger, was den Schaden angeht, den sie staatlichen Verwaltungen, Unternehmen, Volkswirtschaften und potenziell auch Transport- und Versorgungsnetzen und anderen kritischen Infrastrukturen zufügen. Sie können eine Schwelle erreichen, Klammern, was sie noch nicht getan haben, die den Wohlstand, die Sicherheit und die Stabilität von Staaten des europäischen oder atlantischen Raumes bedroht. Das ist im Augenblick der Stand der Diskussion innerhalb der NATO. Man beschäftigt sich damit und man verweist auf ein Problem, was vielleicht das Dramatischste von allen ist. Ich habe es gesehen, kommt gleich sofort dazu, kritische Infrastrukturen. Das heißt, da, wo Finanzsystem, Energieversorgung, Wasserversorgung, Transport und so weiter von Betroffenen sind, sind es natürlich die vitale Nerven einer modernen Gesellschaft. Und die zu schützen, ist eigentlich selbstverständlich. Also alle Unternehmen, die so etwas betreiben, sind eigentlich von sich selbst ausgerufen, das zu tun. Aber Detail gehen will, diese Technologien, die heute in hoher Geschwindigkeit produziert werden, haben immer Sicherheitslücken. Also es gibt keine hundertprozentige Technologie. Und sie werden, selbst wenn sie etwas verschlüsseln, immer wieder ein paar Tage oder ein paar Wochen oder Monate später finden, oh, diesen Code, den hat man jetzt aber auch schon wieder geknackt. Das heißt also, wir bewegen uns in vermeintlich sicherem Raum, aber die Dinge sind inhärent sehr lückenhaft. Sie haben sich gemeldet.
Sie haben jetzt Zitate verwendet, und wenn ich die lese, dann frage ich mich, es gibt immer einen Spannungsbogen zwischen Sicherheit und Freiheit. Mhm. Und wenn Regierungen solche Aussagen treffen, jetzt beispielsweise die von Obama lese, mit welcher Motivation werden die getan? Sie haben vorhin bei diesen Antiviren-Softwareherstellern ja klar benannt. Die brauchen auch die Gefährlichkeit, um ihr Ziel, Umsatz zu generieren, zu erreichen. Ich muss mir auch bewusst sein, es könnte auch sein, dass ich dieses Bedrohungsgefühl brauche, um das Gleichgewicht in Richtung Sicherheit zu verschieben, weg von Freiheit.
Ja, das ist ja ein durchgehender Diskurs. Also ich persönlich habe auch, nun, aber das ist jetzt eher biografisch bedingt und durch meine Zeit als Naturwissenschaftler in diesem Bereich, so ab 1988, auch das Gefühl seit langem, dass die USA, ich meine jetzt die USA, ich meine jetzt nicht Obama, ich meine jetzt nicht Bush, sagen wir, die sicherheitspolitische Elite einfach eine Bedrohung braucht, insbesondere seit 1989, die weggefallen ist. Der Meinung bin ich definitiv, wenn ich mir die Punkte angucke, mit denen ich mich sonst beschäftige, nämlich Nuklearwaffen, Raketenabwehr, konventionelle Streitkräfte. Aber es wäre, glaube ich, auch nicht okay zu sagen, dass die Logik wäre ja, dass es dann im Grunde genommen alles nur selbst konstruiert, ja, so konstruktivistisch irgendwie so gemacht.
Ist nicht eins,
die USA selber haben damit auch schon ein Problem, weil sie ja eben auf diese Netze, übrigens auch militärisch, sich abstützen. Dann haben sie natürlich auch ein größeres Problem auf dem Sektor als Länder, die überhaupt gar kein Net-Centric Warfare, die überhaupt keine Drohnen, die überhaupt keine Satelliten haben. Also sie haben schon das Problem. Ich würde auch sagen, die Bedrohungen sind relativ gering, aber es kommt wieder die Ausnahme. Man argumentiert, ich komme gleich noch darauf, dass andere Staaten aus asymmetrischen Gründen, also gerade weil die USA so überlegen sind technologisch, aus asymmetrischen Gründen trotzdem versuchen, den irgendwo ein Bein zu stellen. Und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel in China gibt es Dokumente, die sagen, die Amerikaner sind so rettungslos überlegen, wir können nur asymmetrisch im Fall eines Krieges, sagen wir mal Taiwan, etwas dagegen tun. Also müssen wir uns besonders auf die Schwachstellen verlegen. Siegfried will unverwundbar sein, so sind die USA, so denken sie und so versuchen sie alles, dass sie unverwundbar sind. Gleichzeitig sind sie immer globaler. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch andere, und die gibt es auch irgendwo. Also wir brauchen jetzt nicht eine Debatte über was ist das Gute und was ist das Böse oder so zu verfallen, da sind sie viel größere Spezialisten als ich. Aber es gibt natürlich auch Herausforderer, das lässt sich nicht bestreiten. Also ich habe eine andere Meinung als die USA zum Iran, zu Nordkorea und so weiter, oder sagen wir als die amerikanische sicherheitspolitische Elite. Und vielleicht viele andere hier auch, aber es gibt sie trotzdem. Also wir dürfen nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber das ist ein wichtiges Motiv. Nicht die Selbstlegitimierung, die Selbstmandatierung und die Selbstbeschaffung, auch im Rüstungsbereich. Also das ist geradezu immer noch rüstungsbarock auf dem Sektor. Die Frage ist immer letztlich, was für Schlussfolgerungen zieht man dann letztlich aus diesem Resultat? Also wie macht man es eigentlich? Und da ist Stuxnet, wir kommen noch darauf zu sprechen, natürlich schon ein Fall, der diese Grenze eigentlich überschritten hat, weil man ja selber diese Dinge begonnen hat. Und das ist die Frage, was bedeutet das eigentlich? Ich komme jetzt, ich will vielleicht ganz kurz nur was zu diesen Technologien sagen. Letztlich besteht die Waffe aus einem PC, aus einem Programm, aus Elektronen, die sich sehr schnell durch die Kabel oder eben durch die Luft bewegen. Das ist eigentlich alles, verglichen mit den anderen Waffen. Dazu braucht man bestimmte Programme, die nennt man dann logische Bomben, Trojaner, Keylogger, Virusse. Es gibt aber auch bestimmte Angriffsszenarien, wo sie diese Malware, also diese schlechte, nicht die gute, sondern die schlechte Ware oder das schlechte Programm nutzen, um bestimmte Angriffsszenarien zu machen. Das muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt aber auch Und auch das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben. Natürlich auch die Möglichkeit, Bomben abzuwerfen und zum Beispiel Internetknoten zu zerstören, Sendestationen, was man schon gemacht hat, zu zerstören, Radiostationen und so weiter und so fort. Also man darf jetzt nicht das Internet losgelöst oder sagen wir mal kritische Infrastruktur losgelöst von der normalen Kriegsführung sehen. Zwar ist das richtig, dass man sagt, wird das Internet, die Schlüsselfrage ist ja mal das Schlachtfeld, wird es militarisiert und werden dort Waffenwirkungen irgendwie ausgetragen oder sei es nur, dass man sich gegenseitig die Computer kaputt macht oder so oder dass man sich gegenseitig die Computer kaputt macht, die wiederum eine vitale Funktion in der Gesellschaft haben, weswegen es großen katastrophalen Schaden gibt. Das ist ja die Frage. Nee, es ist leider auch noch ein anderer Punkt damit verbunden, nämlich die Kriegsführung selbst. Das heißt, ich glaube nicht, dass einfach mal so jemand so aus Spaß einen Cyberangriff macht, sondern dass das immer gekoppelt ist mit einer aktuellen Kriegshandlung. Das haben wir auch diese Beispiele Georgien gesehen, Estland nicht, hat man nur eine Statue entfernt. Georgien war schon im Krieg. Und wenn Sie sich mal die Waffen anschauen, die Russen verwendet haben, die haben keine Drohnen gehabt, die haben ihr Militär genommen, die haben Panzer gehabt und die waren nicht Hightech. Georgien war wesentlich besser ausgerüstet und das wurde sozusagen begleitet oder hatte Wirkungen hervorgerufen, die eben sich auch mit dem Internet beschäftigt haben. Deswegen ist es schon logisch zu sagen, das wird mit einbezogen werden in Kriegshandlungen. Ja? In welcher Form? Weiß man nicht, es gibt auch noch so andere Dinge wie EMP-Waffen, wo man quasi mit elektromagnetischen Wellen stören kann. Das hat das Militär übrigens immer schon gemacht. Man kann sagen, das Militär hat vieles von dem, was ich jetzt beschrieben habe, sowieso schon mal. Elektronische Kriegsführung nennt sich das. Oder Propaganda, elektronische Propaganda und so weiter und so fort. Bloß die Mittel, die waren eben andere. Früher hat man Zettel abgeworfen für Propaganda. Das braucht man heute nicht mehr. Also so gesehen darf man jetzt auch, muss man auch dieses ein gewisses Kontinuum sehen, auch ein Konfliktkontinuum. Gut, ich überspringe, ich habe keine Probleme, wenn Sie eine Kopie dieser Handouts kriegen. Es wäre vielleicht sogar überhaupt besser gewesen, wenn ich Ihnen die vorher gegeben hätte. Dann brauchen Sie nicht so viel mitzuschreiben. Und ich will vielleicht auch sagen, dass ich hier in dem Friedensgutachten, sollten Sie eigentlich kennen, ist ein Produkt von 5 Friedensforschungsinstituten. Ich sehe gerade, die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft drauf. Ich hoffe nicht, dass es der Grund ist, weswegen Sie sich kennen, weil es die Evangelien sind hier. Aber das Friedensgutachten ist wirklich ein Jahr Arbeit an verschiedenen Themen und ich kann Ihnen das wirklich nur sehr empfehlen, weil hier gibt es sozusagen eine Stellungnahme der Herausgeber und es behandelt wirklich die friedensrelevanten Konflikte, die es zum Beispiel jetzt im Jahre 2012 gibt. Also Sie finden im letzten Jahr eins über den arabischen Frühling. Sie finden hier immer einen Beitrag über Afghanistan, über Irak drin. Und ich habe jetzt in diesem Gutachten einen Beitrag geschrieben zu dieser Cyberwar-Problematik. Sie können das also im Prinzip nachlesen. Ich habe jetzt keine Kopie mitgebracht, aber es ist kein Problem, eine PDF-Version zu schicken, wo das mehr oder weniger drin steht. Aber wie gesagt, dieses Friedensgutachten finde ich persönlich wirklich ziemlich spannend, weil es sehr konzentriert versucht, auf bestimmten Bereichen auch Empfehlungen zu geben. Also es ist nicht nur akademisch la pour la, sondern die Herausgeber treten vor die Bundespressekonferenz im Juni und sagen, was sie vorschlagen, was sie auch der Bundesregierung zum Beispiel vorschlagen oder was sie denken, was gemacht werden sollte. Ja. Gut, diese Gefahren im Netz, diese Technologie, die lasse ich mal sein. Die Wirkungen sind vielleicht auch noch zu nennen, weil die sind natürlich eigentlich das Interessante und auch die Übertragungswege sind das Interessante. Die Wirkungen sind Datenlöschen. Das Problem ist, das Ganze verbreitet sich innerhalb von kurzer Zeit und nicht nur durchs Netz, sondern auch durch einen USB-Stick zum Beispiel, durch CDs. Also es gibt einfach sehr viele Verbreitungswege, ohne dass Sie es unter Umständen merken. Würmer sind selbst replizierend, das heißt, genauso wie Viren, wenn Sie die in den Computer reinstecken, dann können die Ihren Computer befallen und irgendeinen Unsinn machen, wenn Sie sehr viel Glück haben. Wenn Sie Pech haben, Daten wieder zurückmelden, über den USB-Stick wieder weitergeben zum Beispiel. Trojaner sind Programme, bei denen Sie ein Programm im Programm haben, der bestimmte Informationen wieder zurückgibt. ist ja bekannt geworden, dass das Landeskriminalamt Bayern so ein Ding konstruiert hat, den haben sie dann Bundestrojaner genannt. Das ist im Grunde ein Software-Abhörprogramm. Wenn der auf Ihren Computer gepflanzt wird, dann können bestimmte Informationen, die auf Ihrem Computer vorhanden sind, also E-Mails zum Beispiel oder private Briefe oder Ihre Finanzbuchhaltung oder so, letztlich wieder nach außen gemeldet werden. Sie werden also ausspioniert. Und das war natürlich grenzwertig, weil das Abhören muss von einem Staatsanwalt oder vom Richter genehmigt werden. Wir wissen, dass die Zahl der Abhörmaßnahmen erheblich zunehmen, rein juristisch. Und dass auch die Behörden offensichtlich solche Programme verwenden, um eben in ihre Wohnung oder in die Wohnung von Verdächtigen reinzukommen. Das Entscheidende ist natürlich die Kontrolle, wie überhaupt bei dieser Unterwelt letztlich die Frage ist, wer hält sich hier eigentlich an Gesetz und Ordnung oder nicht? Ne? Oder wie ist es mit dem Missbrauch? Okay. Ja, das zeigt im Grunde genommen nochmal diese Angriffsarten. Da haben Sie eben das Problem, das ist einfach relativ wichtig, dass es nicht so ist, dass ein Böser an einem Computer sitzt und einen Guten angreift, sondern dass Sie das so konstruieren können, dass mehrere Computer eben auf ein Ziel bezogen werden können. Und das Modernste sind sogenannte Botnetze. Da werden quasi die Cyberwaffen, nennen wir sie mal einen Augenblick mal so, so auf verschiedene Server gelagert, dass sie tatsächlich bei einem bestimmten Befehl oder so ihr zerstörerisches Werk ausrichten können. Diese Botnetze sind technisch ziemlich clever gemacht, da kann man kaum richtig was dagegen tun. Und die werden teilweise verkauft und die sind teilweise auch die Bestandteile, also es gibt richtige Botnetze von kriminellen Vereinigungen. Die Technik läuft, also die Sicherheitstechnik oder die Defensivtechnik läuft dem immer hinterher. Das ist vielleicht die wichtige Botschaft, dass die Programmierer, die so etwas machen, immer so einen Schritt voraus sind. Das ist wie bei Virensoftware. Wenn ein Virus bekannt wird, dann wird die Software relativ schnell darauf eingestellt. Aber derjenige, der die Ideen hat und der das macht, der hat erstmal einen Vorteil. Das heißt, klassisch militärisch gesagt kann man sagen, die Offensive ist im Cyberspace eigentlich der Defensive überlegen, weil sie immer einen Schritt voraus ist. Okay, die Akteure, sich mal mit den Akteuren zu beschäftigen, das habe ich vorhin schon in ein paar Sätzen getan, ist vielleicht aber wirklich ganz interessant. Wir haben Zeit bis
Viertel vor.
Oh je, dann sollte ich ein bisschen schneller gehen. Dann überspringe ich das mal. Sie können sich das dann auch angucken. Weil die Akteure ja zeigen so ein bisschen auf, was die Absichten sind. Und oft sind die Absichten ja besonders wichtig. Gut, kommen wir mal zu Stuxnet. Stuxnet ist deswegen interessant, weil es hier gelungen ist, in eine Industrieanlage einen Wurm zu implantieren. Und diese Industrieanlage ist vollkommen abgeschottet gewesen vom Internet. Die hatte also gar keine Verbindung, die konnten sie gar nicht von außen anwählen. Der Trick war, auf anderen Rechnern dieses Programm zu installieren und dann darauf zu hoffen, dass irgendjemand mit seinem USB-Stick an die andere Anlage geht und dann irgendwann mal an die Industrieanlage geht. Das Wissen, was sie dafür...
Oder hat er dafür einen bezahlt?
Vielleicht. Vielleicht hat derjenige es auch noch nicht mal gewusst.
Dinge müssen ja auch gewartet werden, von daher können wir warten.
Zum Beispiel. Das Besondere ist, Sie brauchen eigentlich Wissen, das Ding ist wirklich sehr komplex und sehr clever gemacht. Sie brauchen Wissen. Sie brauchen erstens Wissen über die Industriesteuerung, die nennt sich SCADA-Technik und kommt von Siemens. Und die ist nicht sozusagen auf dem freien Markt erhältlich, sondern eigentlich nur von Siemens. Ich will das mal nicht weiter kommentieren. Und das Zweite ist, Sie müssen in eine Steuerungssoftware hineingeraten, die von Windows, also von Microsoft hergestellt wird. Und da müssen Sie eine Sicherheitslücke, oder da sind zwei Sicherheitslücken genutzt worden, die bis zu diesem Zeitpunkt, bevor das Ganze aufgefallen war, überhaupt noch nicht bekannt war. Das heißt, Sie können das nicht machen, ohne Leute zu haben, die sich mit diesen Sicherheitslücken intensiv beschäftigen. Entweder kommen sie von Microsoft oder sie beschäftigen sich nur damit. Und das sind mehrere 1000 Mannstunden reingesteckt worden, um das herauszufinden. Ich überspringe das mal. Das ist tatsächlich das ganze Verfahren für diejenigen, für die das interessiert. Und die Anlage, um die es hier eigentlich ging, war die iranische Urananreicherungsanlage. Ich habe hier irgendwo ein Bild. Da sehen Sie diese Zentrifugen. Und in so den Hallen stehen zum Beispiel 3000 Stück, die bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit. Herr Ahmadinejad geht immer im Februar dorthin und zeigt sich und zeigt, dass diese Zentrifugen weiter verbessert werden. Und witzigerweise dieses Bild, das können Sie überhaupt nicht erkennen, dass hier eine Zentrifuge steht. Das Bild ist deswegen interessant, weil das hier der iranische Botschafter ist in Wien. Der war mit dem Masterstudiengang übrigens da, der hat uns empfangen und hat den Masterstudiengang 2 oder 3 Stunden lang bewirtet, aber auch ständig erzählt, warum diese Anlagen zivil sind. Und er hat uns alle diese kleine Mini-Zentrifuge geschenkt. Da steht drauf, Nuclear Energy for All, Nuclear Weapon for None. Das ist gleichzeitig ein Powerpoint, also ein Laser. Gut, man hat im Grunde genommen, und jetzt komme ich wieder, also diese Zentrifugen drehen sich mit 1000 Umdrehungen pro Sekunde. Und die produzieren das, woraus man später eine Bombe machen kann. Also die reichern Uran an. Und jetzt habe ich mich ein bisschen weit vorausgegangen, geeilt hier. Sie reichern Uran an und sie müssen eigentlich herausfinden, was die Spezifika dieser Anlage sind. Sie müssen eigentlich wissen, weil diese Anlagen sich quasi unwahrscheinlich schnell bewegen, vibrieren die auch. Es gibt bestimmte Frequenzen, die sie vermeiden müssen. Sonst fällt die Anlage aufeinander. Diese Frequenz hat man herausgefunden, indem man erstmal einen Wurm dort reingeschleust hat. Und zwar 2007 haben die NSA in den USA und Israel angefangen, dieses Programm zu entwickeln. 2006 hat Iran mit der Urananreicherung begonnen. Sie haben die Anlage teilweise selber aufgebaut in den USA. Sie haben dann diesen Wurm eingeschleust hier, obwohl die Anlage nicht mehr im Internet und irgendwas anderes verbunden war. Dieser Wurm hat dann die Daten zurückgemeldet an die Operateure. Dann hat man das zweite Programm eingeschleust und dann hat der Wurm diese Operation übernommen, einige Zentrifugen zerstört. Von 3000 Zentrifugen hat man ungefähr 300 bis 500 zerstört, was nicht sehr viel ist, finde ich. Das Interessante war, dass die Operateure vor Ort gesessen haben und auf dem Bildschirm immer die Steuerung gesehen haben und nicht gesehen haben, dass die Anlagen in einen Modus hineingeraten, den sie zerstört werden, sondern man hat ihnen auch noch falsche Daten vorgespielt. Und die Operateure haben sich dann sehr gewundert, dass plötzlich die Zentrifugen kaputt gehen nacheinander, einfach in die Luft fliegen und so weiter. Und sie haben lange gebraucht, die Iraner, um das zu durchschauen. Als sie es durchschaut hatten, gab es natürlich keine Möglichkeit mehr, da reinzugehen. Aber dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es möglich ist, mit einem allerdings sehr komplexen Verfahren, auch mit ziemlicher Vorbereitung, das sind also einige zig Leute, hunderte von Leuten haben daran gearbeitet, eine Industrieanlage teilweise zu zerstören. Das ist die Botschaft. Ja. Und man kann legitimieren das natürlich damit, dass man sagt, es ist besser, wir machen es so, als dass wir den Iran bombardieren. Das heißt, dieses Programm hat meines Erachtens nicht die Wirkung erzielt, die es erzielen wollte, denn diese Urananreicherung findet weiterhin statt. Sie hat es ein bisschen verzögert und sie hat Israel letztlich dazu gebracht, den Iran nicht zu bombardieren. Das ist meine persönliche Schlussfolgerung. Aber natürlich haben alle, übrigens das Programm hieß Olympic Games.
Sportlicher.
Und das ist jetzt durch einen Autor der New York Times veröffentlicht worden. Ich gehe mal davon aus, dass der größte Teil sehr genau stimmt. Und es zeigt, dass die Israel und USA dahinter steckten, hinter diesem Programm. Das Ganze hat schon begonnen unter George W. Bush. Obama hat es dann weitergeführt. Und genauso wie bei den Targeted Killings die wesentlichen Entscheidungen getroffen, was da gemacht werden soll. Das Problem ist, dass diese Technologie jetzt raus ist und die Frage natürlich ist, wie reagieren jetzt andere Staaten darauf? Also wenn so etwas möglich ist und wenn die USA sowas können, wie reagieren andere Staaten darauf? Ich kann Ihnen das nicht sagen, ich bin kein anderer Staat. Aber aber es gibt, man braucht nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass es da Reaktionen zu gibt. Man hat dann jetzt diverse andere Objekte gefunden, die heißen dann Flame oder Dooku, die sind in erster Linie auch übrigens im Mittleren Osten überall implantiert worden. Also es geht um diese Region, insbesondere mit dem Schwerpunkt Iran. Und da hat man Abhörsoftware hineingebracht. Da können Mikrofone eingeschaltet werden im Computer, da können Telefonate mitgeschnitten werden, wenn sie Skype verwenden und so weiter und so fort. Also diese Technologie ist tatsächlich, stammt wahrscheinlich aus denselben Quellen und zeigt, dass man da einen erheblichen Aufwand betrieben hat. Gut, ich überspringe mal diese ganzen technischen Details. Der entscheidende Punkt sind kritische Infrastrukturen. Gelingt es mit so etwas wie Stuxnet, kritische Infrastrukturen anzugreifen, das heißt Wasserversorgung, Strom, Finanzwesen, kann der Schaden enorm sein. Das ist die Antwort auf die Frage, warum ist das denn tatsächlich ein Problem?
Wir sprechen jetzt gerade noch über Cyberangriffe auf konkrete Ziele. Ob jetzt Informationsbeschaffungsdurchführung oder was auch immer. Wie sieht das denn aus, beziehungsweise wie wahrscheinlich ist ein Szenario, ich sag mal, eines Cyberstorms wirklich, dass Ampeln lahmgelegt werden, Krankenhäuser, Handynetze, sonstiges, was ja einfach zu einer riesengroßen Panik führen würde und ja schon meiner Meinung nach eher Terrorismus ist. Weil ich wirklich diese Panik schürt. Wie wahrscheinlich ist sowas?
Die Sache mit der Wahrscheinlichkeit ist ein Problem für sich. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Keiner kann in die Zukunft gucken. Und wir wissen nicht, was andere Staaten, wie die darauf reagieren. Das ist ja das Entscheidende. Die müssen ja den, sozusagen die Schlussfolgerung ziehen. Wir wollen sowas haben, wir wollen sowas machen, wir wollen die USA ärgern oder die USA will andere ärgern. Das kann ich nicht sagen. Wenn ich das wüsste, dann dürfte ich wahrscheinlich nicht drüber reden und hätte ein weitaus größeres Gehalt. Weiß ich nicht. Das mit der Wahrscheinlichkeit ist so, das ist ein erhebliches Risiko. Ein Risiko ist das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Die Eintrittswahrscheinlichkeit mag sehr gering sein. Das Schadensausmaß kann sehr hoch sein. Und das ist das Problem. Das heißt, staatliche Behörden werden immer sagen, wir müssen da mehr tun, weil wir haben Raffinerien, wir haben das Finanzsystem und so weiter und so fort. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir werden sehen. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir uns von diesen Technologien abhängig gemacht haben, dass man die nicht abschalten kann und dass man nur versuchen kann, den höchstmöglichen Sicherheitsstandards einzureichen. Ob die halten, diese Sicherheitsstandards, kann ich nicht sagen. Wir reden übrigens immer nur über die bösen Terroristen. Es gibt ja auch Leute, die Insider sind, Intäter und so weiter und so fort. Auch das weiß man nicht. Dieser Fall von Stuxnet zeigt aber, dass ein Staat bewusst im, sozusagen in die Geschehnisse, die ihn ärgern, eingreift und da zumindest zu einer Verzögerung geführt hat und vielleicht dazu, dass Israel erstmal nicht bombardiert. Das Problem ist nicht beseitigt. Das Problem mit dem Iran gibt es nach wie vor. Das heißt, ich will sagen, es war im Sinne des Zwecks nicht erfolgreich. Und es hat aber dummerweise jetzt dazu geführt, dass andere jetzt sagen, wir müssen da jetzt genau hingucken und genau weitergehen. Das ist quasi die Botschaft.
Ich habe eine Zeit meines Lebens im Bereich Infrastruktur, Netzausbau bei UMTS-Netzen verbracht. Und von da weiß ich, dass es bei Kriminellen getan wird im Inland. Mhm. Es wäre geradezu idiotisch anzunehmen, dass da andere Interessen nicht auch dazu motivieren könnten.
Das wäre auch eine Antwort. Aber niemand kann Ihnen sagen, das wird so und so passieren. Es gibt durchaus Leute, die sagen, das wird nicht passieren. Ich weiß es, ich kann es nicht sagen. Wir stehen ja auch am Beginn einer Debatte. Die Reaktion von Staaten, das Pentagon hat einen Cyber Command seit 2010 und sagt, wir möchten das volle Spektrum der Möglichkeiten beherrschen. Wir wissen nicht, was es im Detail bedeutet. Es gibt eine Zeitungsmeldung, die redet, dass es eine Art Plan X gibt, wo man auf einem großen Bildschirm sieht, wie der Internetverkehr abläuft und dass die USA fähig sind, den mehr oder weniger zu unterbrechen im Falle eines Krieges. Ich kann Ihnen das nicht sagen, ich weiß es nicht. Das Militär gibt auch oft Dinge bekannt, die dann meistens gar nicht so stimmen. Die Investitionen kann man sich angucken. Das Cyberbudget sind 1,5 Milliarden US-Dollar, das ist schon relativ viel. Das State Department hat ein Dokument für internationale Zusammenarbeit, in dem man sagt, man würde sich und seine Partner verteidigen. Man will aber keine offensiven Aktionen machen. Man will auch international kooperieren. Und das Department of Homeland Defense ist verantwortlich für den Schutz kritischer Infrastruktur, also Inlandsschutz. China und Russland haben jeweils auch eigene Militärdoktrinen. Darüber ist natürlich wenig bekannt, aber beide sagen auch, wir sind in der Lage, Informationsoperationen zu machen. Insbesondere bei China gibt es von Thinktanks einige Schriften, die ganz klar sagen, es ist die einzige Möglichkeit, so im Sinne einer Kriegsführung eines Unterlegenen hier bestimmte Dienste zu unterbrechen. Ob sie es können oder ob sie es nicht können, weiß man nicht. Dass sie relativ viel Spionage machen, weiß man. Ob die andere Spionage machen, weiß ich nicht. Es gibt aber auch von Russland und China einen Vorschlag, in der UN einen Vertrag dazu zu machen. Das ist klar, derjenige, der immer unterlegen ist, der will immer den Vertrag machen, und derjenige, der überlegen ist, ich brauche keinen Namen zu nennen, sagt, nee, das ist im Augenblick nicht wirklich interessant für uns. In Deutschland gibt es seit dem 23.02. eine nationale Cybersicherheitsstrategie, können Sie herunterladen. Es gibt ein Abwehrzentrum, es gibt einen nationalen Cybersicherheitsrat auf Ministerebene. Das Auswärtige Amt ist dabei, eine Cyberaußenpolitik zu formulieren. Da hat es eine Konferenz gegeben im Dezember 2012, an dem wir beteiligt waren. Da gibt es übrigens auch einen Bericht dazu. Das ist ein englischer Bericht, der mehr oder weniger sagt, was ist bei dieser Konferenz abgelaufen und was sind die wichtigen Schlussfolgerungen. Und es gibt das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, in der BSI, das erheblich ausgebaut worden ist, 100 Leute. Ich würde sagen, dass das BSI letztlich verantwortlich dafür ist. Das heißt, es ist nicht so wie in den USA in der Hand letztlich der Militärs, sondern es ist in der Hand der Zivilisten. Moment, ich überspringe mal ein bisschen was. Die Bundeswehr sagt in einem Dokument, dass es seit 1992 eine präventive Cyberabwehr gibt, dass sie eine IT-Sicherheitsstrategie haben. Jedes Institut, jede Organisation soll das ein eigenes Netz betreiben, sollte sich überlegen, wie sicher ist das macht. Auch das Institut hier, auch unser Institut tut das. Es gibt spezielle ausgebildete Sicherheitsbeauftragte, aber es gibt auch ein Bundesamt für Informationsmanagement und Informationstechnik. Das sind teilweise ganz triviale Sachen, weil wenn Buchhaltung darüber gemacht wird, will man natürlich auch, wenn es die militärische Buchhaltung ist, natürlich nicht, dass irgendjemand die unterbricht. Es gibt dann sogenannte CERT-Teams, das sind so Emergency Response Teams, die im Fall einer Krise quasi das Fachwissen haben, solche Angriffe zu unterbinden oder etwas dagegen zu tun. Man redet in den neueren Dokumenten auch über Krisenmanagement, Angriffserkennung und Schadensbegrenzung. All das ist legitim, denke ich mir mal. Aber der Aufwand steigt doch erheblich, das muss man auch sagen. Und vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass es auch ein Kommando, im Kommando strategische Aufklärung eine Abteilung für Computer Network Operations gibt. Und auch was da drin steht, ist verständlich, außer einem einzigen Satz, den ich nicht verstehe, der heißt, die Bundeswehr hat auch erste Fähigkeit zum Wirken in gegnerische Netze. Wir wissen nicht, was das ist. Ich weiß es wirklich nicht. Man kann sagen, es ist vielleicht Spionage, es ist vielleicht gemeint, dass im Kriegsfall, wenn man irgendwo ist, dann auch irgendwo, ich sag mal, in Afghanistan das machen kann. Und das empfinde ich als nicht gut, weil genau das führt eben dazu, dass andere wieder sagen, was machen die Deutschen da eigentlich? Ich gehe mal davon aus, dass es ohnehin in der NATO abgesprochen ist, das ist also keine nationalstaatliche Sache alleine und dass man sich auch an den USA orientiert und dass man da einiges weiß. Aber eine sinnvolle Erklärung hat es dazu bisher nicht gegeben. Wenn Sie sich angucken, es gibt 36 Staaten, die gar nicht so eine Debatte haben. Wir haben so eine Untersuchung gemacht, haben einfach geschaut, wie viele Staaten diskutieren das. Und es gibt 33, die sagen, sie beziehen Cyberwarfare in ihre militärischen Planungen ein. Das wird in den Militärdoktrinen erwähnt. Und es gibt 12 Staaten, die offiziell sagen, sie haben Cyber-Commands. Also Bundesrepublik gehört inzwischen dazu. Argentinien, Brasilien, China, Dänemark, Indien, Iran, Kanada, Schweiz, Südkorea. Da sind ja ein paar sehr unverdächtige Staaten dabei. Man kann auch sagen, es ist gut, wenn diese Staaten das sagen. Der Nordkorea wird es zweifelsohne nicht sagen. Also einerseits ist es gut zu sagen, das Militär hat Cyber-Commands. Es ist aber schlecht, wenn diese Commands nicht genau sagen, was sie da eigentlich machen. Und das lässt befürchten, dass angesichts des Hypes jetzt doch sehr viele Aktivitäten gestartet werden, die möglicherweise von der anderen Seite wieder als Aktivitäten wahrgenommen werden und sie starten dann auch irgendwelche Aktivitäten. Da fehlt meines Erachtens bis heute sozusagen das vertrauensbildende Element, was wir aus der Rüstungskontrolle des Kalten Krieges kennen, dass das in gewisser Weise diskutiert oder klarer macht in den sicherheitspolitischen Dokumenten, was damit gemeint ist. Wenn die Bundesrepublik Deutschland, deren Angriffskrieg per Grundgesetz verboten ist, das noch nicht mal bisher irgendwie artikuliert hat, dann frage ich mich natürlich, wie ist das mit anderen Staaten, die vielleicht eigentlich nicht diese Form von Transparenz haben. Ich würde schon sagen, dass wir sicherheitspolitisch relativ große Transparenz haben, verglichen mit anderen Staaten. Ich denke, da muss man nachfragen, was da nur eigentlich ist. Es gibt Stimmen, die sagen, Nordkorea hat 10.000 Cyberkrieger. Ich weiß auch nicht, was ein Cyberkrieger ist. Der sitzt da in Uniform irgendwo an einem PC und macht irgendwas. Die Frage ist immer, was hat er macht? Das ist das Entscheidende. Und wie groß die Wirkung ist, wie groß der Schaden ist, wer das Ziel ist. Und Sie hatten vorhin mit Recht auch einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich die Zielgerichtetheit. Und das ist das zweite Neue, abgesehen davon, dass es ein Staat getan hat, dass es sehr komplex ist und dass es sehr teuer ist und dass man sich sehr genau darauf vorbereitet hat. Wie zielgerichtet ist das eigentlich? Denn diese Viren und Würmer, die verbreiten sich permanent. Aber wenn man tatsächlich in der Lage ist, eine bestimmte Anlage auszuschalten, kaputt zu machen oder da auch etwas hochgehen zu lassen, ist die Wirkung durchaus sehr zielgerichtet. Und die Zielgerichtetheit ist ja eine der klassischen Definitionen einer Waffe. Nicht? Ein Panzer ist ja nun relativ zielgerichtet und selbst eine dumme Bombe wird auch zielgerichtet abgeworfen, auch wenn ihr Zerstörungsradius sehr groß ist. Also das ist in der Tat der Punkt, der legitimiert, darüber nachzudenken, was ist eigentlich in Zukunft eine Cyberwaffe und sitzen vielleicht in irgendwelchen Kellern irgendwelche Leute, die vielleicht auch Hacker einkaufen daran und arbeiten an sowas. Wir wissen das nicht. Ich finde, hier gibt es aber einigen Aufklärungsbedarf. Die rechtlichen Regelungen, UN-Charta sind klar, handelt es sich um einen bewaffneten Konflikt oder nicht. Ich kann das nicht beantworten. Der gestern auch hier vorgetragene, glaube ich, Nils Melzer, wenn er da war, hat ein sehr schönes, dickes Papier geschrieben darüber, was die juristischen Fragen angeht. Da kommen natürlich nicht nur die UN-Charta vor, sondern auch die Genfer Konvention. Die Budapester Cybercrime Convention, um auf Ihren Punkt zurückzukommen, die gibt es. Da steht drin, man soll eine gemeinsame Politik zur Verbrechensbekämpfung, zum Schutz der Gesellschaft gegen Cyberverbrechen machen. Das sind schöne Worte. Problem ist, wer kontrolliert das und welche Staaten sind dieser Convention beigetreten? Und es sind nicht sehr viele. Das heißt, hier haben wir kein starkes Instrument. Es gibt nach wie vor eine Debatte, ob ein Cyberwar nun reguläre oder irreguläre Kriegsführung ist. Man kann natürlich argumentieren und sagen, präventiv ist es ja besser, man schaltet irgendwas aus und die Leute können dann nichts mehr machen und deswegen gibt es keinen Krieg. Wohl wahr. Bloß, ich fürchte, diese Debatte wird sich erst weiterentwickeln, wenn es mal einen Fall gibt. Wie sehr oft im Völkerrecht die Gesetze erst dann entstanden sind, wenn man einen Fall, einen Zwischenfall, einen Krieg oder ähnliche Aktionen gehabt hat. Ich fürchte, dass es dann erst den Push geben wird. Das heißt aber nicht, dass sich Juristen nicht Gedanken machen sollten über die Definitionsfragen. Was ist ein Cyberwarfare, unter welchen Bedingungen ist es erlaubt und in welchen Bedingungen ist es verboten? Melzer in seinem Gutachten ist da ziemlich eindeutig, was Artikel 2.4 angeht. Er sagt, letztlich kommt es auf die Wirkung an. Das heißt, wenn Sie jetzt tatsächlich, sagen wir mal, dem Militär die Energie nehmen und es nicht mehr agieren kann, dann ist es legitim. Aber wenn gleichzeitig Krankenhäuser, die Zivilgesellschaft und so weiter daran angeschlossen sind, dann ist es der Schaden groß. Es gibt ja auch die Genfer Konvention, die den Schutz des Kombattanten, der Zivilbevölkerung beinhalten. Wenn aber die Zivilbevölkerung dadurch in erhebliche Mitleidenschaft gezogen wird, ist es durchaus eine Kriegshandlung. Das sind Begriffe, Fragen, Fälle, die sehr schwer für mich als eher technisch versierter zu diskutieren sind. Ich weiß aber, dass sich die juristische Community sich inzwischen darauf sehr konzentriert. Beispiel, die NATO entwickelt ein Manual für Militärs, um sozusagen die Bedingungen, die völkerrechtlichen Bedingungen zu beschreiben, unter denen eben Cyberwarfare legitim wäre oder nicht legitim wäre. Ich bin daran nicht beteiligt. Überlasse das gerne den Juristen und gucke mal letztlich, was dabei herauskommt. Das sind Fragen, die man sich in Bezug auf das internationale Recht stellen kann. Und Sie wissen natürlich, es gibt einerseits das humanitäre Völkerrecht. Was, wenn die Tools da wären, tatsächlich dann auch zur Anwendung kommen würde. Es gibt aber auch natürlich das Jus ad bellum, das natürlich klären sollte, in Form von Rüstungskontrolle präventiv, dass bestimmte Aktionen vielleicht von vornherein einfach nicht erlaubt sind. Und da sind wir sozusagen im Bereich der präventiven Rüstungskontrolle und der Frage, kann man nicht von vornherein Waffen verbieten, die großen Schaden anrichten, niemanden nutzen, in denen es keine Unterscheidbarkeit gibt zwischen Zivilbevölkerung und Kombattanten. Das ist ja bei den Nuklearwaffen so der Fall, auch weil die Nuklearwaffen teilweise nicht geächtet sind. Geächtet sind die B- und C-Waffen. Also kann man argumentieren, kann man sich nicht orientieren an der B- und C-Waffen-Konvention, die völkerrechtlich in Kraft ist. Ja, kann man so etwas Ähnliches schaffen? Da ist die Diskussion erst am Anfang. Es gibt Versuche, Regeln aufzustellen für den Cyberspace, in denen man sagt, gut, es gibt eine Territorialregel, das heißt, die Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen auf dem nationalen Territorium sind Bestandteil der jeweiligen staatlichen Souveränität. Also der Staat ist dafür verantwortlich, was auf seinem Territorium vor sich geht. Es gibt die Verantwortungsregel, das heißt, die Tatsache, dass ein Angriff vor dem Staatsterritorium ausgeht, ist ein Beweis, dass der Akt diesem Staat zugerechnet wird. Also wenn jetzt ein Angriff von Deutschland auf Estland passiert, dann ist Deutschland dafür verantwortlich. Das ist natürlich problematisch und heiß diskutiert. Es gibt weitere Regeln, die bis hin zum Selbstschutz, Frühwarnung und so weiter diskutiert werden, aber umgesetzt sind sie nicht. Es gibt aber da ganz gute Literatur darüber. Und es gibt die Vorschläge, mit der Vertrauensbildung weiter voranzuschreiten. Das heißt, Staaten können natürlich Erklärungen abgeben und sagen, nee, wir arbeiten an sowas aber nicht oder wir sind an einem Vertrag interessiert. Man kann gemeinsame Arbeitsgruppen einsetzen, um Frühwarnung zu organisieren. Man kann sich gegenseitig informieren über Fälle, in denen solche Techniken auftauchen, in denen solche Angriffe vorgenommen werden. Und es wäre auch klug, sich über Cybercrime angeht, gegenseitig zu informieren, was da sozusagen Standard ist. Man kann natürlich auch ein Code of Conduct kreieren, indem man sagt, das ist erlaubt und das ist verboten. Verbieten kann man diese Technologie nicht mehr, ist klar. Der Dual-Use-Aspekt ist auch nicht lösbar. Also Sie können nicht sagen, diese Technologie ist militärisch und diese ist zivil. Stuxnet ist letztlich eine zivile Technologie, die man militärisch verwendet hat. Ja, also auch das wäre keine Lösung. Und dann gibt es natürlich rechtliche und technische Maßnahmen, indem man das humanitäre Völkerrecht schärft, indem man die Aufmerksamkeit der Nutzer verbessert. Übrigens nicht so sehr der Einzelnutzer, sondern hauptsächlich die der Industrie. Denn die Industrie, in deren Hand ja die Netze sind, muss man natürlich damit einbeziehen. Man kann besseres International Early Warning machen. Und man kann natürlich auch die Daten sozusagen aufbewahren, ja, um dieses Zuordnungsproblem zu lösen. Das heißt, um den Täter oder den Verursacher festzulegen. Das führt aber zu ganz enormen Konsequenzen, weil natürlich die Netz-Community, die sagt, wir wollen uns frei im Netz bewegen, wir wollen teilweise anonym bleiben und das Netz gehört der Menschheit, sagen, ja, wenn wir den Staaten sozusagen ein Mandat geben, Daten weiter aufzubewahren, wir haben das mit der Regelung der Daten, wie heißt sie? Im Grunde genommen haben wir diese Debatte bereits, nicht bezogen auf den Kriegsfall, aber in Bezug auf die höchste Sensibilität der Öffentlichkeit gegen das Sammeln von Daten. Ja, das ja teilweise aber durchaus aus legitimen Zwecken gesammelt wird, aber hier eben unklar ist, wie weit der Gebrauch geht und ob es nicht ausgenutzt werden kann. Das ist schon in Deutschland umstritten. Wie ist das erstmal, wenn es in Russland und um China geht? Und ich glaube, meine Zeit ist auch wirklich abgelaufen. Haben wir noch ein bisschen Zeit zu diskutieren?
Ja, also ich muss es anheimstellen, wir hätten jetzt Pause, aber vielleicht, um das nicht einfach so im Raum stehen zu lassen, dass wir die ein oder andere Frage noch klären, aber Sie sind dazu eingeladen, sich doch Kaffee dazu zu holen und
genau, wenn Sie wollen.
Ja.
Ich will nur sagen, es gibt im Augenblick auf UN auf dem UN-Level eine Diskussion. Russland und China, damit schließe ich dann auch, haben einen Vertrag vorgeschlagen, in dem sie Prinzipien aufstellen. USA und der Westen lehnt die ab, weil in einem dieser Regeln drin steht, dass diese Prinzipien eben auch Bestandteil der nationalen rechtlichen Regelung werden soll. Wenn das der Fall ist, da hat der Westen die Befürchtung, dass dann Russland und China so eine Regel nutzen könnte, um bestimmte Bürger im eigenen Land, also die Kritiker, die Opposition, mehr oder weniger mundtot zu machen, indem sie sich eben berufen auf eine Regelung, die militärisch begründet ist. Wir haben diese Debatte ja auch im Bezug auf den Terrorismus, Tschetschenien, da sagt die russische Regierung, das sind für uns Terroristen, da wurden zwei Kriege für geführt und da werden auch Leute für verfolgt in Russland. Und das ist eigentlich hier das Dilemma, was man von westlicher Seite hat, dass man eigentlich, obwohl man Regeln bräuchte, weil man am meisten davon abhängig ist, diese Regeln, wenn sie von Russland und China vorgeschlagen würden, nicht akzeptiert, weil man befürchtet, dass es irgendwo für die Entwicklung der Staaten in Richtung von Demokratie schädlich ist. Das ist eine relativ arrogante Position, aber so ist sie im Augenblick. Aber ich denke, man muss hier international reden und Vorschläge machen und mit den Akteuren, die diese Möglichkeiten einer Einflussnahme haben, auch dann im Einzelfall diskutieren und auch Vorschläge machen. Also das vielleicht, tut mir leid, dass ich habe jetzt noch länger geredet, als ich gedacht habe, das tue ich eigentlich immer, hätte ich wissen müssen. Aber ich hoffe, es sind ein paar sinnvolle Informationen davon abgefallen und wir haben vielleicht noch mal 10 Minuten, um ein paar Fragen zu konkretisieren. Wie gesagt, diese Unterlagen können Sie gerne haben, dass ich da selbst mit auseinandersetzen. Und viele Fragen kann ich auch gar nicht beantworten, weil diese Debatte sich eben erst am Anfang befindet.